In den letzten Wochen und Tagen berate ich einen hochbezahlten Manager, der in seiner Karriere, ich kenne ihn seit über 10 Jahren, extrem erfolgreich war. Aber nun ist er in einen Milliardenkonzern geraten. Und er soll ein Vertriebskonzept erstellen über einen personenunabhängigen Vertrieb. Also erstmal sage ich ihm, bist du sicher, dass das ein Vertriebskonzept sein soll? Oder soll das ein Verkaufskonzept sein, ein Marketingkonzept? Nein, nein, ja, Verkauf. Wenn die Grundbegriffe schon mal nicht klar sind. Vertrieb heißt, eine Bestellung annehmen und sehen, dass der seine Ware kriegt. Ein Verkauf ist aktiv im Markt sein und jemanden überzeugen, dass ich derjenige bin, der ihm seine Wünsche am besten befriedigen kann. Ja, es hat natürlich Schwierigkeit. Wie kann er personenunabhängigen Verkauf der Konzernleitung vermitteln, dass es das gar nicht gibt? Ja, wenn das Grundwissen nicht da ist, er hat ein breites Wissen, er ist ganz Praktiker und er ist ein Genie, er ist extrem erfolgreich, hat in seinem Bereich, den er geleitet hat, den Umsatz innerhalb von 5 Jahren vervierfacht und den Gewinn veracht oder verneunfacht. Aber wenn dann fehlt schon, welche Existenzberechtigung hat ein Unternehmen? Da kann man noch nichts sehen, hoffe ich mal, sollte man noch nicht, kommt gleich. Welche Existenzberechtigung hat ein Unternehmen? Objektiv hat ein Unternehmen nur eine einzige Existenzberechtigung, dass es die Bedürfnisse seiner potenziellen Kunden, zu deren Befriedigung es angetreten ist, besser bedient als der Wettbewerb oder bessere Reklame macht. Da kann man manches mit zudecken. Aber wenn ich diese, warum erzähle ich das? Wenn ich ein Flickenteppich an Wissen habe. Wie kann ich dann ein Gesamtkonzept meiner Arbeit vorstellen und andere davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist? So ist das im Geschäftsleben. Und wie ist das in unserem Glaubensleben? Wie ist das in unserer Gemeinde? Haben wir ein schlüssiges Konzept? Gibt es Grundwahrheiten in der Bibel, die man auch nicht unterschiedlich auslegen kann? Wo wir sagen, so ist es, weil Gottes Wort die Wahrheit ist und kein Mysterium ist. Weil es für jeden Menschen verständlich ist. Oder ist es so, dass wenn man in Grundfragen 2 Christen fragt, 3 Antworten kriegt? 3 unterschiedliche. Wir haben im letzten Jahr eine Predigtreihe initiiert, da war ein Bereich war Gemeinde. Was ist und was bedeutet Gemeinde? Ich habe das erweitert damals um das Thema die Gemeinde und ihre Glieder. Die Frage ist, sagt das nur ich? Dann können wir es vergessen. Oder gibt es ein Rüstzeug zu sagen, wir sollen biblisch jederzeit bereit sein, Rechtfertigung über unseren Glauben zu geben und nicht über unsere Meinung. Na, das war ein bisschen zu weit. Wir haben schon 8 Punkte abgearbeitet, ist heute der 4. Teil, aber das hatte ich schon zum großen Teil wieder vergessen, so viel zum Konzept, man soll es vielleicht auch schriftlich nachbesitzen. Ich rufe das nochmal in Erinnerung. Zu jedem Punkt gibt es, 1 bis 7 haben wir abgearbeitet, 8 bis 11 kommt heute noch und natürlich nicht meine Meinung, sondern biblische. Hier sind nur noch das, was wir als Zusammenfassung haben. Versammlung, Institution oder Ereignis. Das ist die Frage nach Gemeinde und Kirche. Das heißt, was wir Gemeinde nennen, heißt im Original übersetzt Versammlung. Und Versammlung ist ein Ereignis und keine Institution. Versammlung ist sich ereignende Gemeinde, also nur Gemeinde, die sich versammelt an einem bestimmten Ort. Die biblische Definition von neutestamentlicher Gemeinde. Da gibt es jetzt, ja, wenn uns einer fragt, was antworten wir? Worin unterscheiden wir? Ist es egal, wo man hingeht? Sonntags, Hauptsache man geht. Gemeinde ist Leib Christi. Zu ihr gehören die Glieder seines Leibes. Und das ist ohne jedes Wenn und Aber. Es gibt in der Bibel keine Stelle, wie man anders Glied an seinem Leib wird, das immer hinzugetan wird. Es gibt niemanden, der nicht heiliger ist. Die Vorstellung, man muss heilig werden, um in den Himmel zu kommen. Die Glieder seiner Gemeinde sind die Heiligen. Drittens, Erkenntnismerkmale der Gemeinde Christi. Da steht Gemeinde, noch ein paar Fehler sehe ich gerade. Was antworten, wenn man sagt, was ist das Erkenntnismerkmal der Gemeinde Christi? Und das ist gefährlich, weil das kann man prüfen. Und das ist nicht der erste Anschein, wenn ich komme und sage, ach ja, die sind alle so lieb miteinander. Sondern ist da was, passiert da was? Erkennungsmerkmal ist, und das hat Jesus gelehrt, die Liebe, die in der Gemeinde, in der Versammlung, unter den Geschwistern herrscht. Daran kann man schöne Predigten halten, da kann man gutes Gesang haben, einen großen Chor haben, eine Kapelle haben, tolle Kirchenfenster haben, einen riesen Turm haben. Kann man sehr zahlreich sein, kann man großes Wachstum haben. Wenn in der Gemeinde die Liebe nicht herrscht, nicht in Teilbereichen vorhanden ist, wenn die Liebe nicht herrscht, das Erkennungsmerkmal ist, dann ist es ganz sicher keine Gemeinde Jesu. Gemeinde und Welt. Das ist so das Ideal, das ist die Gesinnung, die dahinter stehen muss. Viele von uns möchten ja am liebsten aus der Welt auswandern und ins Kloster zum Beispiel gehen, da hätte man endlich seinen Frieden, keine Ablenkung mehr. Oder sonst irgendwie weit weg nach Afrika den armen Menschen helfen. Könnte auch Afghanistan gehen, dann ist, weißt du, die Frage, wie lange das so still und ruhig da ist mit der Abgeschiedenheit von der Welt. Die Frage ist für jeden Einzelnen, die kann wirklich dann jeder nur für sich selbst beantworten. Was Gott will, ist, dass wir sein Reich an die erste Stelle in unserem Leben setzen. Die Frage ist dann, wie man das mit Leben erfüllt. Indem ich immer von rede oder indem ich für den Nächsten da bin. Indem sich das äußert, dass mir das wichtig ist. Oder dass ich sonntags in die Gemeinde gehe und montags meine Geschäftsfreunde betrüge. Das ist dann scheinbar auch meine erste Priorität im Leben. Indem ich vielleicht 5-mal am Tag bete, aber ansonsten mich nicht sehr drum bemühe. Ist gar nicht an erster Stelle steht. Da stehen ganz andere Dinge an erster Stelle. Das wird ein Streben sein. Unser Herr weiß, dass wir fehlbare Menschen sind. Wie muss denn so ein Gottesdienst ablaufen? Ich habe das Sonntag wieder genau vorgeführt gekriegt. Das ist schon imposant, wenn man das so sieht. Mit Diakon und alle Verbeugungen, von wo der Brot gereicht, von welcher Seite das Messbuch auf den Altar gelegt wird, was zum Volk, was weg. Alle Gebete aufstehen und knien. Knien konnte man dann nicht, weil die Kirche wurde umgebaut. Das fand in einem Saal statt. Aber alle wussten ganz genau, wann sie aufstehen mussten, wann sie sich setzen mussten. Ist das, was Jesus von Gottesdienstordnung, Ordnung in seiner Versammlung gewollt hat? In lebendigen Versammlungen wird Gott angebetet. Wo das nicht geschieht, wo nur von Gott so als ein Frieden und als allgemein Gutsein mit den Menschen, als so Geist, Weltgeist geredet wird, als Ethos geredet wird, da stimmt was nicht. Erkennungsmerkmal eines Gottesdienstes, einer Versammlungsordnung, muss sein, erkenne ich, wird hier Gott angebetet, steht Gott im Mittelpunkt. Oder wird er nur Lebensberatung gemacht? In einer lebendigen Versammlung wirkt der Geist. Das etwas, spüre ich, dass hier etwas ist. Und das ist, glaube ich, nicht nur Zufall, dass manche Leute zu uns kommen und sagen, das ist mir zu dicht. Da ist etwas, das berührt mich so eng. Das ist nicht so allgemein ein liturgischer Dienst, sondern hier merke ich, unter den Geschwistern in der Gemeinde ist etwas. Vielleicht ist das das Wehen des Heiligen Geistes. Und in einer lebendigen Gemeinde steht im Mittelpunkt des Gottesdienstes Jesus. Das ist die Frage. Steht da der Prediger im Mittelpunkt? Steht derjenige, der den Gesang leitet, im Mittelpunkt? Oder der, der besonders gut lesen kann? Oder steht da Jesus im Mittelpunkt und herrscht? Nicht ist anwesend. Diesen Anspruch muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und den müssen wir auch verkündigen, wenn wir unserem Anspruch, Christen, mündige Christen sein zu wollen, gerecht werden wollen. Ansonsten sind wir von jeder Meinung hin und her geworfen. Das kann man so sehen, das kann man auch anders sehen. Aber die Frage, wir haben das im vergangenen Jahr, in den vorausgehenden 3 Predigten näher erläutert, ist, herrscht in der Gemeinde die Liebe? Und zwar in der Versammlung. Herrscht. Ich weiß schon, herrschen ist, wenn es zwischen Geschwistern Spannungen gibt, dass dann jemand sagt, ich habe heute das Herrn mal nicht genommen. Weil da war etwas, da war Unfriede. Das heißt, wie ernst nehme ich das? Am Sonntag waren immerhin 2% Katholiken, gibt es auf Binz, auf Rügen, und in Binz waren immerhin über 200 Leute im Gottesdienst. So, dann kommt die Frage der Beitrittsordnung. Man muss aus der Kirche, wenn man in der Kirche ist, auch austreten, wenn man raus will wieder. Ne? Und dann gibt es ein Antragsformular, wenn man aufgenommen wird. Aber wie sieht das die Bibel? Wie sieht unser Herr das? Ist das beliebig, wo ich mich versammle, wo ich hingehe? Wie gelange ich in eine Kirche? In dieser Gemeinde. Da unten steht auch nicht Gemeinde Christi, sondern steht e.V. Da steht, hier versammeln sich Christen. Und dieser Name ist ein Besitzanzeige. Das ist die Gemeinde, die Christus gehört. Und nicht unser Name, noch eine Christe. Die Baptisten, die Katholiken, die Evangelischen, die Luther, die Unierten, die Methodisten. Nein, nein, das genau nicht. Der Mensch gelangt in die Gemeinde Gottes. Und ich wünschte so, wir würden es verstehen. Was gibt es über dieses Thema nicht? Immer wieder Diskussionen. Es ginge auch anders. Selbst in Missionen habe ich andere Dinge gehört. Es gibt keinen anderen Weg. In die Gemeinde Gottes gelangt man nur, indem man erstens die Botschaft hört. Das ist die Verantwortung jedes Christen. Jedes. In Kontakt mit anderen Menschen von Gott, von Jesus, von ihrem Herrn zu reden. Indem man der Botschaft glaubt, also dass ich nur die Botschaft höre, und das ist auch wichtig, diese Reihenfolge. Es gibt auch keine andere Reihenfolge. Ich kann ja nicht erst glauben, bevor ich was gehört habe. Also die Botschaft hören, ihr Glauben schenken, Jesus als seinen Herrn annehmen und sich taufen lassen. Und da gibt es, nicht mit mir, da gibt es mit dem Wort Gottes, das unsere Richtschnur ist, keine Diskussion. Es gibt keinen anderen Weg. Dann ist man auch nicht Mitglied einer Kirche, sondern ist man Glied an seinem Leib. Und das ist ein Riesenunterschied. Ich weiß nicht, wie wir mit diesem hohen Gut manchmal, denke ich, relativ leichtfertig umgehen. Wie ist das denn dann hier, diese kleine Schar, Gemeinde hier und universelle Gemeinde? In der Bibel, wenn man ein Leib hat, dann ist das der Leib Jesu, der alle Menschen umfasst, die jetzt dazugehören, die jemals gelebt haben und alle, die noch kommen werden, von denen wir gar nicht wissen. Und insofern ist jede, das Reich Gottes ist in jeder Ortsgemeinde vollständig vorhanden. Jetzt ist die Frage, das ist auch das nächste Hasten. Dann werden Konkordate geschlossen, da werden Verhandlungen geführt, wie man die Einheit der Kirche wiederherstellt. Ist die Kirche Reich Gottes? Jetzt in diesen Tagen ist die Diskussion ja ganz heiß. Wie diskutieren wir denn mit unseren Glaubens? Ja, ist die Kirche für mich Schwestergemeinde oder sind die, die in ihr glauben, Glaubensgeschwister? Weil nämlich die Einheit, die wird nicht geschlossen durch Päpste und Kardinäle, durch Bischöfe. Weil Bischöfe eigentlich nichts anderes sind als Älteste einer Gemeinde, einer Ortsgemeinde. Anderes hat es in der Bibel nicht gegeben. Aber diese Ordnung wirkt der eine Herr, egal wo, es gibt für jemanden, der sich Christ nennt, nur einen Herrn. Und der hat einen Namen. Darüber will ich jetzt nicht diskutieren, weil ich das nächste Thema offen machen will. Und der heißt nicht Allah. Weil man meint ja jetzt, wir haben eine Ministerin, die ist in einer christlichen Partei und sie ist Muslimin. Weil sie kann ja so beten, Gott. Ich weiß nicht, was mein Herr dazu sagen würde. Durch einen Glauben, Geschwister, ein Glaube. Haben wir einen Glauben oder haben wir einen Patchwork-Glauben? Einen Flickenteppich, aus dem wir meinen, uns rausnehmen, was uns nach Lebenslage, nach Alter wichtig erscheint. Noch nicht mal lieb, noch nicht mal zugutekommt, was uns wichtig erscheint. Oder gibt es etwas in der Bibel, das ist mein Glaube, das ist ein festes Fundament, auf dem ich stehe. Und das ist nicht von mir, diese Dinge, und eine Taufe. Könnte es doch vielleicht anders sein, dass eine Babytaufe durch anschließende Zustimmung in der Firmung oder in der Konfirmation dann doch noch gültig wird? Aber die Taufe ist mit Jesus in seinem Tod begraben werden und mit ihm als neuer Mensch auferstehen. Frage ich mich, wie kann man auferstehen, bevor man gestorben ist? Und dann gibt es so Fragen, ich habe ganz kurzer Zeit mit jemandem diskutiert, dass wirklich Menschen allen Ernstes in den Raum stellen, aber Moment, da gibt es doch ganz hartes Argument, der Schächer am Kreuz, dem hat Jesus zugesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und der war nicht getauft. Ja, ja. Das ist die Frage, wie fest unser Fundament ist. Kann mir mal einer erklären, wie der getauft werden sollte? Der, mit dem er sterben musste, der war noch neben ihm, lebend am Kreuz. Er konnte gar nicht getauft werden. Eine Taufe ist erst möglich nach Jesu Tod. Aber Jesus ist der Herr über Leben und Tod, über die gesamte Schöpfung. Und er als Gott, als Gottes Sohn, er konnte ihm zusagen, du wirst heute noch im Paradies sein mit mir. Aber wir können das nicht. Was Gott dann macht, das ist sein Thema. Unterschiede zwischen Gemeinde und Kirche. Gemeinde lebt im Gegenüber von Klerus und Laien. Nicht im Gegenüber, sondern in Christus, ihrem Herrn und ihrem Baumeister. Jetzt kommt das, ich muss ein bisschen Gas geben, glaube ich. Jetzt sind wir in dem Teil, der nicht Rekapitulation ist, sondern jetzt muss die biblische Begründung kommen. Sonst ist das alles Blabla. Ich kann nicht meine Meinung hier vorne vertreten, wenn ich sie nicht biblisch begründen kann. Paulus schreibt den Brief an die Korinther, denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich, fleischlich gesinnt, nicht geistlich meint das? Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, sagt Paulus, Apollos hat gegossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben, so ist weder der Pflanz etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Das ist die große Gefahr zu sagen in der Gemeinde, ich neige mehr der Spiritualität von Dieter Alten zu. Oder mir liegt der Joachim Reinhold da doch etwas näher. Oder nein, diese Nüchternheit und das Sachverständnis von Winfried Hegen, das ist eigentlich so meine Spiritualität. Und schon haben wir Parteien. Zählt alles, null und nichts. Jesus wollte jeder menschlichen Institutionalisierung, das kann ich nur so aussprechen, weil ich das im Beruf manchmal brauche, vermeiden, weil die Zugehörigkeit zur Gemeinde durch Gott festgelegt wird. Da gibt es niemanden, der Taufbekenntnis verlangt und der mir dann die Erlösung zuspricht, nachdem ich vorher gebeichtet habe. Wer zur Gemeinde gehört, das bestimmt Gott. Dafür braucht man keine Amtskirche, die sich Amtsgewalt über ihre Glieder, die den Schlüssel zum Himmelreich hat, die Lossprechung versagen kann. Jesus sagt ganz was anderes. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Ja, vorstellen, unser Herr Jesus sagt, ich kenne dich. Nicht so eben flüchtig, ne, guten Tag, den kenne ich doch vom Fernsehen her. Nein, nein, der kennt uns. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Von dem Folgen, das ist immer so ein Thema in der Bibel, dass das nicht so wörtlich nimmt. Man muss mal gucken, wie Schafe ihrem Hirten folgen. Die brauchen nämlich einen Hund, ne? Sonst kann er die wieder Gott weiß wo einsammeln. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, rauben. Und wir fragen uns immer wieder, jahrelang über die Frage der Heilsgewissheit. Wenn wir uns nicht den Felsen runterstürzen, wissentlich, dann sind wir in alle Ewigkeit gerettet. Oder trauen wir unserem Herrn nicht zu, dass er einhält, was er sagt. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Ja, wir singen das, das haben wir für einen großen Gott. Nur glauben wir es. Und niemand kann sie aus meiner Hand rauben. Die Zusammenführung zur Einheit kann nur Gottes Werk sein. Da ist die Menschen, die können noch so viele Verträge schließen und noch so viele ökumenische Veranstaltungen vom Stapel lassen. Die Einheit kann nur von Gott kommen. Und das schreibt Johannes im 17. Kapitel seines Evangeliums. Jesus betet, aber nicht nur für diese allein bitte ich, für seine Jünger, die jetzt da sind, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Ich zähme mich jetzt, das mit der Einheit nochmal zu vertiefen. Aber hier ist dir ganz klar gesagt, wie Jesus die Einheit zwischen Vater und Sohn verstanden haben will. So wie wir eins sind. Dass auch sie in uns eins seien, das hat einen Grund, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, in eins, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast. Wie du mich geliebt hast. Könnte fast wahnsinnig sein. Man denkt, dass Jesus hier uns sagt, Gott liebt uns genauso, wie er seinen Sohn geliebt hat. Damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Und mit der Liebe, das funktioniert nicht. Wenn nicht Jesus in uns ist, aus uns aus, können wir nicht leben, so wie Gott will, dass wir leben. Und der achte Punkt, Unterschiede zwischen Kirche und Gemeinde. Und das ist eminent wichtig. Wir werden jeden Tag drauf gestoßen. Gemeinde ist Leib mit Organen. Und jeder, der einer Gemeinde angehört, der ist Herz, der ist Hand, der ist Verstand, der ist Auge, der ist Mund. Interessanterweise sagt die Bibel, die besonders viel Ehre zukommt, das sind die weniger Geachteten. Also nicht das schlaue Gehirn, nicht das weite Herz, nicht der Aktive, der tätig ist, nicht der rennt und hastet, sondern die weniger geachteten Glieder. Das sind die, die besonders von Gott geliebt werden. Gemeinde ist Leib mit Organen, nicht Organisation mit Institutionen. Was das bedeutet für unseren Umgang mit Kirchen, dürfte man mal überlegen, wie viele Dinge, die wir theoretisch beherrschen, die wir auch sagen, so ist das. Frage ist dann nur, wie leben wir das? Und keine Angst, ich werde heute nicht zu Ende kommen, es wird nur einen fünften Teil geben. Aber macht ja nichts, muss ich mich nicht mehr so viel vorbereiten. Neuntens, Kleriker und Laien. Also Kleriker sind die Fachleute. Und die Laien sind die eben, die keine Ahnung haben. Die Amateure. Ja, aber die richtige Definition ist, Kleriker sind alle, die in der Ekklesia, in der Kirche, amtswegen bestellt sind. Und da gibt es ein Gegenüber von den normalen Laien. Im Alten Testament sagte, verflucht ist das Volk, weil die sind zu blöd, die können das nicht verstehen, was in der Bibel steht. Gott hat aber einen ganz anderen Anspruch. Der nimmt jeden von uns ernst. Nach der Maßgabe des Glaubens und der Erkenntnis, die er uns geschenkt hat. Es gibt einen einzigen Kleriker, den ich kenne. Und das ist der Heilige Geist. Der hohe Priester ist Jesus, der ist beim Vater, hat sich zu seiner Rechten gesetzt und hat uns, seinen Stellvertreter, den Heiligen Geist gesendet. Und die Bibel sagt dazu, da steht noch, der Stellvertreter Christi hat gesagt, bis zu seiner Wiederkunft, bis zu Jesu Wiederkunft, ist der Heilige Geist und kein Mensch. Im Johannesevangelium steht dazu, und ich werde den Vater bitten, ich Jesus, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Ewigkeit meint nicht immer, sondern das heißt von Äon zu Äon, von Zeitalter zu Zeitalter, das heißt so lange, wie diese Welt existiert. Den Geist der Wahrheit, nicht den der Lüge, das habe ich jetzt gesagt, steht da nicht, kann man ja lesen, den die Welt nicht empfangen kann, und Dieter hat das schön vorgelesen, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Unser Nachbar sagte, ein Haus weiter noch ist ein Nachbar, ein Mann, den ich eigentlich sehr schätzte, der sagte, ich glaube nicht an Gott. Ich glaube nur, was ich sehe. Da frage ich mich, wie der fernsieht. Ne? Ihr kennt ihn, ihr Jünger und Jüngerin, ihr kennt ihn, denn er bleibt in euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Jesus sagt, ich komme zu euch. Das heißt, im Heiligen Geist, den wir mit der Taufe bleibend empfangen haben und nicht der wieder weggeht. Wir können ihm mehr oder weniger Raum geben, aber wir haben den Heiligen Geist. Wir brauchen nicht beten wie David, nimm deine Gnade nie von mir. Wir haben die Gnade als bleibenden Besitz. Die Frage ist nur, ob wir sie in Anspruch nehmen. Was nützt mir 1 Million im Portemonnaie, wenn ich es nicht ausgebe? Gottes Gnade hat kein Ende, damit können wir asen, wie wir wollen. Er wird uns auch nie einen Vorwurf machen, dass wir zu viel von seiner Gnade weitergegeben haben. Und das, ich schwöre ja nicht, keine menschlichen Würdenträgerin, das ist falsch, war auch nicht da. Das heißt, Würdenträger in Gottes Ekklesia. Es ist nur passiert, dass ich das neu formatiert habe, aus zwei Zeilen eine gemacht habe, der Computer den Abstand weggelassen. Das hat also nichts mit Margot Kessmann oder so zu tun. Aber das Menschen, da nennen sich wirklich Leute in der Gemeinde Eminenz, Respektabilität, Hochwürden, Heiliger Vater. Im Evangelium heißt es dazu, auch sollt ihr niemanden auf Erden euren Vater nennen. Denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Das meint natürlich nicht unseren leiblichen Vater. Das ist im übertragenen Sinn, dass wir Lehrer sagen, Vater, du bist Rabbi, Abi, wie heißen die, Guru. Da ist niemand. Die Rangordnung, das ist ja auch schon, gibt ja einer Gemeinde eine ganz klare Rangordnung, ne? Das normale Volk. Und dann geht es weiter nach oben. Am Anfang darf man vielleicht noch mal lesen. Dann soll es noch Diakone geben und dann Älteste. Älteste ist Bischof. Aber in unserer Gemeinde gibt es keinen höheren Rang als Bischof. Aber so ein Quatsch, das ist nämlich kein Rang. Weil die Bibel sagt ganz klar, im Lukas-Evangelium, er aber sprach zu ihnen, er ist Jesus, sprach zu ihnen, den Aposteln, die Könige der Nationen herrschen über sie, die Könige herrschen. Und die Gewalt über sie lassen sich und üben Gewalt über sie und lassen sich Wohltäter nennen. Der Kim Il-jung heißt ja, glaube ich, von Nordkorea, der hat ja den Titel, ne? Das ist der größte Wohltäter, Vater des Volkes. Und in den Gemeinden gibt es auch Würdenträger, die sich den Ring küssen lassen. Ihr aber nicht so. So nicht. Nein, das verbiete ich euch. Ihr aber nicht so. Sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Das heißt nicht, dass der Führende jetzt plötzlich keine Ahnung haben darf, weil er der Jüngste ist, gerade beitreten kann man nicht, gerade aufgenommen, hinzugefügt. Und der Führende kann auch nicht Diener sein, weil wenn ich eine Herde führe, kann ich nicht gleichzeitig Schaf sein, weil dann würde der Blinde ein Blinde führen. Das geht nicht. Aber er soll von der Gesinnung, von der Haltung sich nicht erheben. Er ist Bruder oder Schwester, wie alle anderen in der Gemeinde auch. Neuntens, und damit lasse ich noch zwei Punkte für nächstes Mal über. Aber das ist ein Punkt, der mich sehr beschäftigt und den ich noch nicht abschließend beurteilen kann. In der Gemeinde Christi gibt es nur Geschwister. Einige von ihnen tragen mehr Verantwortung als andere. Ich weiß nicht, ist euch klar, ich bin vom Alter der Zweitälteste, von meiner Zeit als Ältester der Jüngste. Und mir war das nicht so dramatisch klar. Ältesten ist auch eine Leitungsaufgabe. Ist euch klar, dass, spreche es von mir, ich als Ältester, für jeden von euch einmal werde Rechenschaft ablegen müssen? Und das belastet mich sehr. Ich bitte Gott inständig, dass er mir die Kraft gibt, das weiterzutragen.